Und bevor es mit der Sendung losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Öltje. Die sponsern auch unsere Tour und das passt ja hervorragend, weil wir sind gerade auf Tour. Auf Tour hat man immer so ein bisschen das Problem, dass wir reisen ja mit dem Zug, man so zwischen den Stationen, zwischen den Hotels nicht so richtig was zu essen kriegt. Klar, an jedem Bahnhof gibt es irgendwas, was man sich reinschieben kann. Aber wir sind ja auch in vielen kleineren Städten dieses Mal unterwegs. Und da gibt es eigentlich immer nur dieselben Ketten. Und da bin ich sehr froh, Erdnüsse dabei zu haben als Zwischensnack. Was ich sehr schade finde tatsächlich, man weiß so wenig über die Erdnuss. Also ohne Witz jetzt mal. Die Erdnuss ist zum Beispiel eigentlich keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht. Es gibt in den USA den Erdnusstag. Ich meine, da werden ja richtig viele Erdnüsse gegessen. Und Erdnüsse wachsen auch in Tirol.
Wirklich? Auf dem Berg?
Ja, im Tal. Und warum Erdnüsse so beliebt sind, liegt daran, dass sehr, sehr viele wichtige Stoffe in Erdnüssen drin sind. Zum Beispiel in 100 Gramm Erdnüssen sind 216 Milligramm Magnesium enthalten. Oder 109% des täglichen Bedarfs an Niacin.
Was ist Niacin?
Das ist ein Stoff, der hält die Haut gesund.
Ah ja, gut für dich.
So, neben meiner Tagescreme wirklich nicht so schlecht. Und in 100 Gramm Erdnüssen sind 3,3 Milligramm Zink. Das sind 33% des täglichen Bedarfs. Und mit Zink, und das ist jetzt was für dich, bewahrt man in stressigen Situationen das innere Gleichgewicht. Das ist quasi Meditation in Dropsform.
Das ist wirklich das Richtige für mich auf dieser Tour.
Und wir waren ja auch schon einmal im Fitnessstudio-Hotel.
Einmal.
Ja, also auch gar nicht schlecht, dass in Erdnüssen 25 Gramm Protein drin sind pro 100 Gramm.
Wenn ihr wissen möchtet, welche wertvollen Stoffe noch in Erdnüssen enthalten sind, schaut mal auf erdnüsse.de vorbei. Da sind auch leckere Kochrezepte enthalten. Und wenn ihr auf unsere Tour kommt, dann werdet ihr Öltje Erdnüssen sowieso begegnen. Da wird ordentlich gesnackt.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Wir sind im Moment auf Tour, das heißt, es kann ein bisschen lauter sein. Also wir zeichnen mitten auf der Tour auf. Und wir haben uns über eine Sache Gedanken gemacht. Das ist eine Sonderfolge, die wird ein bisschen kürzer sein. Wozu braucht man eigentlich Nüsse? Und das ist natürlich abgeleitet davon, wozu braucht man Eier? Und da wir das sehr genderspezifisch finden, können wir auch sagen, wozu braucht man Eierstöcke? Am Ende heißt es, wozu braucht man Mut? Und was kostet Mut? Und das ist in ganz, ganz vielen Punkten eine sehr individuelle Perspektive. Den einen kostet das eine Mut und der andere sagt, nee, das macht mir überhaupt nichts. Als kleines Beispiel, meine Ex-Freundin hasst es, Termine abzusagen. Also unsere Tochter, ich weiß, gehört dem besten Vaterfreund, hat mich 4 Stunden heute Nacht wach gehalten.
Oh, schön.
Und wir konnten dementsprechend nicht den Arzttermin für sie wahrnehmen, nächsten Morgen.
Ja, wann wäre der gewesen?
Um 8.
Oh.
Und sie hasst es, da anzurufen. Das kostet sie so viel Überwindung, das abzusagen.
Nur bei einem Arzt?
Ja.
Oh, was ist denn bei wichtigen Sachen? Oder wenn man Freunden absagen muss, sagt sie dann Freunden gar nicht ab?
Nee, da hat sie nicht so ein Problem. Ah, okay. Sie hat so eine krasse Institutionshörigkeit. Also ein Arzt ist ja in gewisser Weise eine kleine abgemilderte Form von einer Institution.
Und machst du das dann? Sagst du dann ab?
Ja. Ich sag dann einfach, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich weiß es kurzfristig. Gäbe es die Möglichkeit, den Termin abzusagen.
Also ich finde, gerade bei Ärzten, wo man eh immer ewig lang warten muss, ist es eigentlich völlig egal.
Tut man allen anderen gefallen.
Ja, wirklich. Die sagen, ja, kein Problem.
Ja. Wozu brauchen wir Mut? Das ist die Frage und das sind individuelle Punkte. 11 Punkte, die Mut kosten. Und für mich ist der erste und sehr, sehr wichtige Punkt, Klartext sprechen.
Oh.
Also ich merke ganz, ganz oft in Situationen, wo mich zum Beispiel Menschen um was bitten, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört habe und wo man dann immer in so eine Gefälligkeit reinkommt, dass ich eigentlich schon in dem spezifischen Moment ein ganz, ganz klares Gefühl dazu habe und eigentlich sagen würde, du, es passt eigentlich gerade nicht in meinem Leben.
Ja.
Ich kann dir 2, 3 Links schicken, wie man das macht und wie du das selber aufschlüsseln kannst, das Thema für dich, aber es passt einfach gerade nicht rein. Und eigentlich habe ich auch gar keine Lust, mich menschlich mit dir zu unterhalten. Und dann sage ich, ja, kriegen wir schon irgendwie hin.
Und schiebst es auf die lange Bank.
Ja, um dieser Entscheidung, die eigentlich in dem Moment ansteht, nicht ins Auge blicken zu müssen und mich nicht diesen negativen, unangenehmen Gefühlen aussetzen zu müssen.
Also das kenne ich nur zu gut. Und ich würde behaupten, ich war vor ein paar Jahren da weitaus stringenter, als ich es heutzutage bin.
Welcome to the media business.
Auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall mich beeinflusst. Und ich finde, da ist auch nochmal ein Unterschied, ob man private Sachen absagen muss oder berufliche. Und ich finde fast, es ist schwieriger, deswegen habe ich das vorhin bei deiner Freundin gefragt, private Dinge abzusagen.
Also, ach ja? Okay.
Also es kommt drauf, ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und um was es genau geht. Aber wenn dich ein guter Freund fragt, ob du heute Abend mitkommst, wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen und du weißt eigentlich, du hast gar keinen Bock, gar nicht explizit auf diese Person, aber jetzt unbedingt deinen Abend damit zu verbringen, sondern würdest vielleicht viel lieber auf der Couch sitzen, also ich rede hier von mir, dann fällt mir schon schwer abzusagen. Und ich finde, es ist aber eigentlich extrem wichtig, genau in diesen Situationen
Stellung zu haben. Sofort Klarheit
zu haben. Sofort Klarheit.
Und das macht es auch allen Beteiligten viel, viel einfacher. Und dieses auf die lange Bank schieben und ich melde mich später nochmal, schafft A, eine mentale Auseinandersetzung, die überhaupt nicht notwendig ist, weil man ja die ganze Zeit, oh nee, ich muss später noch absagen, daran denkt. Ja. Und es ist am Ende mehr Arbeit. Also mehr Arbeit. Und die will ich mir in Zukunft ersparen. Und deswegen ist Klartext sprechen eine Sache, die Mut kostet, aber ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben.
Weißt du, wem es mir besonders schwerfällt abzusagen, wenn er mich bei privaten Geschichten, weil du so ein richtig hartnäckiger Typ bist, der auch bei meinen Absagen, und ich spreche jetzt, wir sind ja gerade auf Tour, hey, wollen wir heute Abend noch was trinken gehen, vielleicht nochmal eine Runde durch die Stadt laufen, und du bist so extrem hartnäckig, dass es mir extrem schwer dann irgendwo...
Und dann, habe ich dich das letzte Mal gefragt.
Das gab jetzt vor einer Woche ungefähr.
Genau. Ah, ich erinnere mich. Aber fällt dir das schwer, wirklich?
Ja, weil irgendwann kippt es um in so eine, am Anfang ist es noch, ja, hast du nicht Bock? Und irgendwann kommt so dieses Kind,
du kommst jetzt mit.
So schlechtes Gewissen einreden. Das kommt dann als, als letztes.
Da nee,
das wird nicht formuliert in Worten, sondern es ist nur ein Gefühl, was sich überträgt.
Ja, ja, ja. Aber und für deine Gefühle bist du verantwortlich.
Genau, und
dafür kann ich nichts.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Gerade bei diesen Absagen im privaten Bereich ist es oft dieses Gefühl, was man sich selber einredet. Gar nicht die Person gegenüber ist dafür verantwortlich, sondern eigentlich man selbst.
Am Ende bist du nur mein billiger Wingman, den ich brauche.
Der hat zu nichts mehr zu gebrauchen. Das
darum musst du mitkommen.
Wir wurden beide Flügel gestutzt. Ich bleib hier unten auf dem Boden, während du da oben fliegst.
Punkt 2, der Mut kostet.
Mhm.
Über die eigene Vergänglichkeit klar werden und dementsprechend klarere Entscheidungen treffen. Das gehört so ein bisschen zu Klartext sprechen, aber das ist nur ein Aspekt. Also Zeiteinteilung, worauf möchte ich mein Leben ausrichten, was möchte ich in die Welt bringen, mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen, welchen Bullshit will ich aus meinem Leben rausnehmen, weil wir verbringen ganz, ganz viel Zeit mit Bullshit. Das ist in vielen Teilen auch in Ordnung und darf auch sein, weil wenn wir nur noch exakt das Lebenskonzentrat leben würden, wäre das Lebenskonzentrat irgendwann auch aufgespült und jeder, der schon mal Konzentrat getrunken hat, schmeckt auch nicht nur.
Interessant, dass du das sagst, weil ich habe mich letztens nämlich gefragt, du bist ja jemand, der wirklich in allen Phasen seines Lebens, zumindest erzählst du mir das, immer versucht, 100% Wissen aufzusaugen. Es gibt keinen Leerlauf, sondern wenn du Leerlauf hast, dann liest du hier noch ein Buch oder hörst hier ein Hörbuch.
Ich habe schon relativ lange kein Buch mehr gelesen.
Genau, aber zumindest erzählst du mir das. Und ich habe letztens genau so eine Situation gehabt, wo ich dachte, ey, ich will einfach nichts tun und einfach auf der Couch hängen und gar nichts machen und hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, der gute Jakob ist bestimmt jetzt wieder hier und hört sich ein Hörbuch an, weil er gerade Leerlauf hat. Und dann dachte ich, nein, das ist auch mal wichtig, für sich einzustehen und zu sagen, wenn ich jetzt gerade nichts machen will, dieser klassische Spruch, time you enjoy wasting isn't wasted time, hat bei mir wieder Einklang gefunden.
Ja, wunderbar. Habe ich auch auf meiner Liste. Punkt 3 ist das nämlich schon. Den Mut haben zu pausieren.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Und nicht mitzurennen und nicht zu denken, oh, das muss jetzt immer alles passieren, weil im Grunde operieren die meisten Menschen, 99,9% der Menschen, nicht am offenen Herzen.
Nein, zum Glück nicht.
Und die meisten Menschen und so auch wir, es ist nicht lebensnotwendig für die Menschheit, das, was wir tun. Und die meisten Dinge, die Menschen tun, sind nicht in Anführungsstrichen lebensnotwendig.
Ja, nein.
Und deswegen können die meisten Sachen auch ein bisschen entschleunigt werden. Ich habe mich neulich mit meinem Vater darüber unterhalten. Ja, wir müssen ja die Wirtschaft ankurbeln. Müssen wir das?
Hat das sein Esoterik-Vater gesagt?
Er meinte, das ist das Argument von vielen.
Ach so.
Er hat das in den Raum geworfen. Und dann habe ich gesagt, was würde denn passieren, wenn die Wirtschaft nicht so angekurbelt werden würde? Ja, dann könnte man sich weniger kaufen. Und was ist, wenn man sich weniger kauft? Dann wird weniger Umsatz gemacht. Aber am Ende kaufen wir uns doch so viel Bullshit.
Ist das wirklich so? Das ist, was ich mich immer frage. Also ist die Maschinerie wirklich nur am Leben, damit die Maschinerie auch bedient wird? Also würden wir weniger kaufen können, wenn wir weniger Geld hätten? Oder würde sich das, wenn das Wirtschaftssystem komplett verändert, vielleicht trotzdem es andere Möglichkeiten geben, sich anderweitig diese Dinge anzueignen. Also jetzt nicht klauen, aber es müsste ja ein System geben, was trotzdem...
Die müssen ja auch produziert werden, die Sachen.
Ja, aber
gäbe es die nicht irgendwie geschenkt?
Nicht geschenkt. Also ein Satz wäre bedingungsloses Grundeinkommen, aber auf der anderen Seite wäre es ja auch, müsste es ja an einem System, also ich meine, die DDR hat es vorgemacht und ist daran gescheitert. Aber das wäre ja dann zumindest ein anderes System, wo es halt nicht unbedingt immer nur um Wachstum geht, sondern eigentlich nur darum, Bedürfnisse zu befriedigen auf einem Niveau, wo wir uns dann auch wirklich nicht mehr fragen müssen, brauchen wir dieses extra Gut wirklich noch? Und ich glaube, da spricht so einen guten Punkt an, zum Mut haben gehört auch, sich einzugestehen, dass man nicht immer alles braucht und nicht immer unbedingt auf der Welle mitreiten muss, auf der Konsumwelle, hey, meine Freunde haben jetzt sich das und das gekauft und ich muss die und die Jacke tragen.
Ja.
Und da zu sagen, nee, muss ich gar nicht, ich kann auch einfach mit meinem alten Scheiß weiter rumlaufen.
Voll, da gehört auch Mut zu.
Auf jeden Fall, also sich zu trauen, zu sagen, nein, ich gehöre nicht dazu.
Der alte Scheiß reicht mir.
Genau.
Und sein Selbstwert auch nicht dadurch zu bestimmen, ja, was ich habe und womit ich nach außen trete. Und da kann ich mir selber an die eigene Nase fassen. Ich bin da nicht gut drin in vielen Punkten, sondern kreiere ganz bestimmte Punkte außen in meiner Außenwirkung, die quasi mich überstrahlen sollen. Ja. Darüber bin ich mir letztens bewusst geworden, so traurig es klingt. Aber
was wäre das denn zum Beispiel?
Ich kaufe zum Beispiel sehr hochwertige Sachen.
Ja, aber... Da finde ich, ist nochmal ein Unterschied. Also kaufst du die Sachen, weil sie qualitativ hochwertig sind oder kaufst du...
Also ich kaufe jetzt kein neues iPhone. Ich war zum Beispiel neulich auf einer Veranstaltung und da hat mir jemand ziemlich stolz sein neues iPhone gezeigt. Mhm. Und man hat gemerkt, das ist für ihn tatsächlich ein Status. Das ist nicht nur ein praktischer Gegenstand.
Genau, das meine ich.
Und AirPods sind das Gleiche. Das ist so, braucht man das wirklich oder tut es auch was anderes?
Mhm.
Also klar sind die praktisch und sehen auch cool aus, aber also für mich sind sie jetzt nicht so praktisch, weil sie nicht so 100% in meine Ohren passen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich meine, bei mir hat das eine gewisse Perversität angenommen, weil ich gar nicht mehr mit irgendwelchen Labeln mich umgeben will, habe ich angefangen von meiner Jacke, wo ein Label drauf ist, worauf ich gar nicht stolz bin, das abzukratzen.
Das kann ich wiederum verstehen.
Wir verraten jetzt nicht, um welches Label es sich handelt.
Aber ich habe das Gefühl, bei mir zumindest, ich habe noch nicht 100% den Mut, mich davon voll zu befreien, sondern ich koppel das. Ich kaufe mir dann halt eine 70er-Jahre-Uhr oder ich kaufe mir dann...
Stimmt.
Halt irgendwas, was nicht ganz offensichtlich mit dem neuesten Trend geht, aber trotzdem eine Hochwertigkeit hat. Ich habe auch ein altes Auto und das sind im Grunde alles Statusgegenstände, bloß geschiftet, dass es nicht mehr auffällt.
Ja, stimmt. Deine Jeansjacke, deine alte, die ist auch so. Die wird auch immer so kommuniziert. Ja, die ist zwar alt, aber...
Made in USA. Okay, den Mut zu haben, sich von Konsumgütern freizumachen, nennen wir das mal. Und deshalb vielleicht auch seinen Wert viel, viel stärker von innen heraus definieren zu müssen und nicht diesen äußeren Schein zu haben.
Und sich nicht labeln zu lassen.
Ja, am Ende ist man keine fucking Litfaßsäule. Punkt 5.
Für mich ist es, und das ist ein ziemlich konkretes Beispiel, sich zu trauen, einen beruflichen Wandel einzuleiten. Und ich glaube, viele, die schon länger irgendwie in einen Job gefangen sind oder das Gefühl haben, hey, hier bin ich zwar sicher, aber so richtig glücklich oder so richtig erfüllt bin ich hier gar nicht. Eigentlich müsste ich was Neues machen. Und dann kommt das aber die Sicherheit dieser beruflichen Tätigkeit, die ich gerade ausführe, ist so verlockend, dass ich mich gar nicht traue, was Neues zu machen. Und ich habe das selber am eigenen Leib gespürt und habe auch einen weichen Übergang gewählt. Aber ich finde, das ist so präsent, glaube ich, auch in unserer heutigen Zeit und unserer heutigen Gesellschaft, weil wir beruflich uns nicht wie früher vor 30, 40 Jahren einmal auf die Schienen begeben müssen, sondern auch die Chance haben in unserer Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, zu sagen, hey, ich orientiere mich beruflich nochmal um, weil mir die Möglichkeiten offen stehen und finanziell macht es am Ende gar nicht so einen riesengroßen Unterschied. Klar, wenn jemand 10 Jahre lang Medizin studiert hat, dann 5 Jahre in diesem Job arbeitet und sagt, hey, ich würde eigentlich lieber gerne Möbel bauen und Tischler wird, dann müsste er schon einen finanziellen Rückschritt eingehen. Aber wenn man etwas niedrigerschwelliger rangeht in anderen Bereichen, ist es auf jeden Fall eine Sache, wo man auf jeden Fall auch Eier braucht. Also ich habe das definitiv gespürt.
Auf jeden Fall, definitiv. Da passt auch mein nächster Punkt ganz gut zu. Mut braucht es, seine eigenen Ziele zu verfolgen.
Ja.
Punkt 6. Nämlich zu sagen, das ist meine Idee, die möchte ich gerne in die Welt bringen. Egal, was du dazu sagst. Und jeder wird individuell seinen eigenen Blick darauf haben und Gründe dafür finden, warum das auch scheitern wird. Und meistens entsprechen die Gründe dem eigenen Blick auf die Welt.
Oh ja.
Das heißt, deine Idee, die du hast, die andere kommentieren, ist immer nur ein Spiegel von dem, was der Mensch in sich trägt.
Mhm.
Und es hat nichts mit der Realität zu tun. Und das trotzdem zu verfolgen. Also ich hatte letztens eine neue Idee und habe den einem Kumpel erzählt, von dem ich sehr viel halte und der auch sehr viel schon verwirklicht hat. Und er meinte, nee, das kann so nicht funktionieren, weil so und so und so und so. Und dann dachte ich mir so, bei 99% der Ideen, die ich ihm mitgeteilt hätte, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht entwickelt waren, hätte er gesagt, das würde nicht funktionieren. Auf die Ohren Podcast Festival, das beste Beispiel. Wir hatten die Idee, vor 2,5, 3 Jahren das erste Podcast Festival zu machen.
Ja.
Wenn ich das irgendjemandem erzählt hätte, die hätten immer alle gesagt, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Am Ende ist es, wenn du da dran bleibst, eine Sache, die tatsächlich funktionieren kann. Und es ist, und das ist mir tatsächlich auch bei Leuten aufgefallen, die in irgendeiner Weise ihre Sache durchziehen. Es ist tatsächlich meistens mehr das Durchziehen als die großartige Idee als solches. Es ist natürlich ein Zusammenspiel, aber oftmals ist es die Hartnäckigkeit, sich nicht davon abbringen zu lassen, als dass die Idee die allergrößte Idee der Welt ist.
Und am Ende sieht man ja eigentlich auch immer nur das Ergebnis des Ganzen und gar nicht den harten Weg, den derjenige mal gegangen ist. Also mir ist es aufgefallen bei
Kommen wir wieder zu Punkt 3 auf der Couch.
Genau, mir ist es mal aufgefallen bei vielen Prominenten oder Künstlern, die man dann kennt, wenn sie am höchsten Punkt sind, nämlich am berühmtesten und am erfolgreichsten. Man denkt so, ah, das wurde denen bestimmt in die Wiege gelegt. Aber wenn man dann mal zurückguckt in deren Biografie, welchen Weg die überhaupt dafür eingehen mussten und an welchen Stellen die in ihrem Leben auch Mut beweisen mussten, um dann zu sagen, hey, ich gehe diesen Schritt und traue mich und dann werde ich erfolgreich. Die wenigsten werden entdeckt und sind dann von jetzt auf gleich die prominenten, erfolgreichen Musiker oder Schauspieler, sondern da liegt immer ein harter, harter Weg dahinter und meistens ist er auch mit Mut verbunden gewesen.
Punkt 7 ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber für mich ist es, den Mut zu haben, zu Menschen zu stehen, die Fehler machen.
Ah.
Damit meine ich nicht dich.
Sondern, du meinst nicht mich, der dich heute eine Stunde versetzt hat, weil er die Uhrzeit verpeilt hat.
Nein, ich meine, unser gesellschaftlicher Fokus, um den Rahmen ein bisschen weiter zu spannen, liegt ganz, ganz oft darauf, nicht Gutes zu machen, sondern, wenn wir uns die Politik angucken, da stelle ich das häufiger fest, weil ich habe ab und zu mal mit Politikern zu tun, es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden.
Oh ja.
Und gar nicht zu sagen, hey, das ist eine gute Idee und zu der stehe ich jetzt und das probieren wir gemeinschaftlich aus. Lass uns das doch mal machen. Mhm. Sondern es geht so oft darum, Fehler zu vermeiden in ganz, ganz vielen Aspekten, dass wir gar nicht mehr so gut dazu kommen, das in die Welt zu bringen, weil wir müssen immer damit rechnen, dass es uns um die Ohren fliegt.
Ja.
Das ist so krass geworden. Und der Schritt, der Mut kostet, zu Menschen zu stehen, die vielleicht auch einen Fehler gemacht haben, aus einer Intention heraus, die wir nicht immer in diesem Moment nachvollziehen können, aber trotzdem gibt es eine menschliche Verbindung, die man hält. Heißt nicht, dass man jetzt alles entschuldigt. Ne?
Ja, nee.
Also ich finde dieses Authentische und Ehrliche mit dieser Person und trotzdem den Kontakt halten. Als Beispiel finde ich interessant, wenn man sich zum Beispiel Whistleblower anguckt. Mhm. Ich meine, wir haben keinen einzigen Whistleblower-Freund. So Assange, Manning, Snowden.
Ja.
Wie viele Leute in deren Kreis sind übergeblieben und wie viel haben die verloren?
Ja.
Ob man das jetzt als richtig oder falsch bezeichnen möchte, was sie gemacht haben. Und für mich tatsächlich persönlich ist es bei allen dreien richtig.
Ja.
Aber die meisten Leute, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil ich habe das auch, haben Angst um ihren eigenen Arsch.
Natürlich.
Also jemand, der zum Beispiel in der Zeitung arbeitet und sagt, das ist ein Thema, was nicht 100% gern gesehen wird. Ne? Mhm. Wie du bei der Washington Post nicht negativ über Amazon berichten darfst, weil die Washington Post dem Amazon-Chef Jeff Bezos gehört. Gibt es bestimmte Themen, wo man sich sehr, sehr weit als Journalist aus dem Fenster lehnt und wo man auch hart für abgeurteilt werden kann?
Ja.
Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass einige Journalisten Angst haben davor, diese Themen anzugehen, weil es bedeutet auch, die eigene Komfortzone und auch die Sicherheit für sich und die Familie zu verlassen.
Und ich meine, was gibt es für einen größeren Mut oder wie viel Eier muss man beweisen, um wirklich sich zu trauen, zu sagen, hey, ich habe hier gerade was entdeckt. Snowden wäre ja das krasseste Beispiel und ich traue mich damit rauszugehen, obwohl ich weiß, dass damit ganz viel zusammenhängt, nämlich einen Beruf, nicht nur ein berufliches Aus, sondern am Ende.
Das ist so ein krasses, unvorstellbares Ausmaß.
Und Julian Assange, der jetzt gerade in England festgehalten wird und wo man sich wirklich fragt, wenn man drauf guckt, warum berichtet darüber keiner wirklich objektiv und man hat das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er auch eine Tochter hat und die letzten 15 Jahre nicht gesehen hat, nicht aufwachsen hat sehen lassen, kriege ich dann nochmal ein ganz anderes Gefühl zu, wie mutig muss so jemand sein und man fragt sich im Alltag, ich muss nur ganz kleine Schritte gehen und da sitzt jemand im Gefängnis und hat sich was ganz Großes getraut, um der Gesellschaft am Ende eine Wahrheit entgegenzubringen.
Ja, klar ist da auch ein Mischverhältnis drin. Ne?
Mhm.
Also man kann ja von Assange halten, menschlich, was man möchte, auch mit seinen Sexvorwürfen.
Ja, genau.
Die wurden jetzt übrigens fallen gelassen in Schweden, weil ich glaube, die wollten kein Blut an der Hand haben. aber das, was er für die Menschheit getan hat, diese Plattform WikiLeaks zu schaffen, ist was Großes.
Ja.
Und auch für die Mächtigsten der Mächtigsten, einen Kontrollmechanismus durch die Gesellschaft zu definieren, über diese Plattform, ist was sehr, sehr Wichtiges. Und in dem Moment, wo wir diesen Mann zum Tode verurteilen, und das fordern viele, gerade Konservative aus den USA, stirbt für mich die Demokratie.
Und ein bisschen auch die Wahrheit.
Ja, weil die Wahrheit hat ja natürlich immer mehrere Perspektiven, aber diese muss man auch einnehmen dürfen. Okay, die nächsten unpolitischen Punkte, die Mut kosten.
Ein bisschen seichter. Ich habe hier was ganz, ganz Niedrigschwelliges, nämlich ein neues Hobby eingehen und sich zu trauen. Ich habe immer wieder mal so Momente, wo ich denke, hey, ich würde mal gerne, weiß nicht, Kampfsport machen oder ich würde gerne wieder anfangen mit Segeln. Das war damals mein Hobby. Und wieder anfangen, wirklich Regatten zu segeln und merke dann, ha, da gehört so viel dazu, da muss man so viele Schritte eingehen, um dann wieder dahin zu kommen, wo man vielleicht mal war. Oder man muss auch auf neue Menschen zu gehen und sich trauen, in einem Verein sich zu begeben, wo man sagt, hier lerne ich neue Leute kennen und ein neues System. Und oft scheitert das bei dem Gedanken, man führt ihn gar nicht aus, weil man sich dann erst dieser Hürden bewusst macht. Und ich glaube, eigentlich sollte man gar nicht so viel im Kopf bleiben, sondern sofort den ersten Impuls folgen und vielleicht gucken, wo finde ich was, direkt hingehen, Leute ansprechen. Aber dazu brauche ich zumindest sehr viel Mut.
Und Überwindung.
Und Überwindung, ja.
I feel you, brother. Man findet auch immer wieder 1000 Ausreden.
Auf jeden Fall. Gerade Sport ist bei mir so ein Thema. Und in dem Zusammenhang, ich meine, es ist ein bisschen was anderes, aber ich finde, gerade wenn man neue Leute kennenlernt, finde ich es gar nicht so einfach, neue Freundschaften einzugehen. Also auf gleichgeschlechtlicher Ebene habe ich oft das Gefühl, dass man sich versteht und man trifft jemanden, den man noch vorher
nicht kannte. Aber Frauenfreundschaften, das ist für dich nicht schwer.
Das ist überhaupt nicht schwer. Und ab einem gewissen Alter ist es irgendwie komisch, einfach irgendwie zu sagen, hey, hast du Bock, dass wir zusammen was unternehmen? Weil man fühlt sich so ein bisschen so wie damals beim Dating-Game, wo man Frauen gefragt hat, ob die was mit einem machen wollen. Weil eigentlich ist man in einem festen System drin. Jeder hat seine eigenen Freundeskreise und jemand Neues darauf anzusprechen, ob er vielleicht Lust hat, mit einem was zu machen, finde ich oft gar nicht so einfach. Und da gehört komischerweise mehr Mut dazu, als ich damals das Gefühl hatte, Frauen anzusprechen, komischerweise.
Wow.
Ja, kurios, oder?
Krass. Mehr als Frauen anzusprechen?
Na, vielleicht nicht mehr, aber...
Auf eine andere Art und Weise.
Auf eine andere Art und Weise.
Das kostet nämlich auch krassen Mut, eine Frau anzusprechen im Kontext, wo du die Frau kennst, weil wenn du da eine Abfuhr kriegst, ist es besonders unangenehm, weil du der Frau immer wieder begegnen musst und damit auch dem negativen Gefühl der Ablehnung. Das ist es ja am Ende. Ne? Ja. Man versucht so oft, seine negativen Gefühle zu vermeiden. Ja. Und deswegen brauchen bestimmte Sachen Mut, auch den negativen Gefühlen gegenüberzutreten und zu merken, ja... Wenn man die durchspürt, ist das...
Durchspüren. Was dürfen wir nicht mehr sagen.
Auf gar keinen Fall. Dann ist das auch was, was sein darf.
Und wenn du jetzt gerade schon bei Durchspüren bist und sich nicht trauen, wäre für mich Punkt 10, ich liebe dich sagen. Und da gibt es zwei Unterschiede. Einmal gibt es den klassischen, das erste Mal, ich liebe dich sagen.
Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich nicht mehr.
Nicht unbedingt, um zu Sex zu kommen, sondern wirklich ernst gemeint ist, weil man in dem Moment ganz viel von sich aufgibt, und eine Schwäche zeigt und dem anderen...
Eine Schwäche zeigt? Ich glaube, man geht das Risiko ein, dass der andere nicht genauso fühlt und nicht nachzieht. Und dann ist man der, der so der Anschmachtende ist. Aber ist das... Ja, es ist... Ne,
das sagt der Extrovertierte. Ich bin im Außen. Aber ich war ja bei mir und habe extra das Wort Schwäche zeigen benutzt, weil in dem Moment ist man nie wieder so verletzlich, wie wenn man diese Worte sagt und auch wirklich ernst meint und wirklich aus dem Innersten kommt, weil man sich traut, sich nackt zu machen, zu sagen, hey, ich habe mehr Gefühle, die über eine Verliebtheit oder eine Freundschaft hinausgehen und die möchte ich dir eigentlich schenken, weil ich finde, das ist so die Art und Weise, wie man ich liebe dich sagt, wo man wirklich auch nicht erwartet, dass der andere das Wort zurücksagt, sondern von sich aus sagt, hey, hier ist ein Gefühl entstanden bei mir, was ich dir übergeben möchte. So pervers sich das anhört.
Mach was draus.
Und da gehörte für mich sehr viel Mut zu. Und genauso auch in einer Beziehung, in der man schon länger ist, auch immer wieder zu erkennen, hier entstehen Momente, wo ich das sagen möchte. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag meiner Freundin sagen möchte, ich liebe dich. Aber es gibt immer wieder mal Momente, die so durchblitzen, wo ich sage, hey, hier ist
hier
so
beiße ich mir lieber auf die Zunge.
Hier beiße ich mir lieber auf die Zunge und sage, ich hab dich lieb.
Ach, ist da ein großer Unterschied für dich zwischen ich hab dich lieb und ich liebe
auf jeden
dich?
Fall.
Wann hast du deiner Mutter das letzte Mal gesagt, ich liebe dich?
Und ich glaube, erst einmal in meinem Leben.
Ich liebe dich?
Ich liebe dich, finde ich so.
Das ist so, man kommt danach zusammen und so.
Ich will mit meiner Mutter nicht zusammenkommen. Nein, ich finde, ich liebe dich ist reserviert für die Partnerin oder die Freundin.
Und für die Kinder?
Für die Kinder auch. Denen sage ich das auch.
Ich liebe dich?
Ja.
Oder ich hab dich lieb?
Beides. Aber ich liebe dich, habe ich am Anfang gesagt. Mittlerweile sage ich nur noch, ich habe dich lieb.
Ah, okay, wollte ich meinen. Ich weiß nicht, ich liebe dich ist für mich auch ganz schön groß.
So. Ja, es ist vor allem im Deutschen so groß, ne?
Love you.
I love you ist in Amerika und England.
So, love you.
Easy, im Deutschen
gibt
es die Differenzierung zwischen ich liebe dich und ich hab dich lieb.
Boah, die Deutschen wieder so genau, ja. Auch mit den Emotionen. Es muss ganz präzise beschrieben werden. Und das bringt mich zu Punkt 11. Für mich mein allerwichtigster Punkt, das auszusprechen, den Mut zu haben, zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen.
Mhm.
Und im Idealfall in dem Moment, wo sie aufkommen. Also nicht nur rückwirkend, so ich habe mich da und da so und so gefühlt, sondern in dem Moment, wo ich das fühle, das aussprechen zu können.
Ja.
Es ist mega schwierig. Ich war letztens, und das geht über das Ich liebe dich hinaus, das betrifft das volle Spektrum an Emotionen. Ich war vor ein paar Tagen zu Hause und dann kam meine Ex zu mir, wir wohnen ja noch zusammen. Kann ich spontan jetzt gerade was machen? Du bist doch eh gerade da. Ich habe gesagt, klar. Und sie meinte, sie hat eine Verabredung. Und dann habe ich weiß nicht warum, in diesem Moment gefragt, mit wem. Und sie meinte, sie hat ein Date.
Mm.
Und als zweites hat sie auch gleich nachgesetzt, bist du etwa eifersüchtig? Und ich habe so gemerkt, oh, das würde ich dir auf jeden Fall nie sagen. Den Punkt würde ich dir nie gönnen. Und dann habe ich mich gefragt in dem Moment, warum denn nicht? Warum kann ich ihr nicht einfach sagen, doch, es macht mir schon ein komisches Gefühl in der Brust. Und ich würde es wahrscheinlich als Eifersucht ein Stück weit oder Unsicherheit beschreiben. Mhm. Und es macht mich auf jeden Fall unsicher. Warum kann ich ihr das nicht sagen und mitteilen in dem Moment? Und das kostet für mich total viel Mut. Seine Unsicherheiten und seine Wahrheit, was man eigentlich tatsächlich fühlt, in dem Moment, wo es aufkommt, aussprechen zu können.
Und immer auch dem Umfeld mitzuteilen, die es vielleicht auch interessieren könnte, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das würde uns an einen anderen Punkt bringen oder mich zumindest, wenn ich das besser und vermehrt könnte. Ich übe das und das hilft mir auf jeden Fall. Und das macht einem am Ende auch nicht verletzlicher oder vulnerabler. Und selbst wenn, kann man ja die Gefühle, die dann aufkommen, auch aussprechen. Ich muss dir was sagen, das macht mich.
Aber bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass man, wenn man sehr starke negative Gefühle hat, dass man die dann auch mitteilen muss? Weil ich habe mich das gefragt, eine Zeit lang war ich so, genau, dass ich für mich dachte, ey, wenn ich einer Person entgegentrete und wirklich das Gefühl habe, hey, ich kann dich irgendwie gar nicht ab oder ich habe ein Gefühl zu dir, was nicht unbedingt positiv ist, muss man das vielleicht nicht auch mitteilen? Also sollte man in diesen Situationen den Menschen auch so fair gegenübertreten, dass man halt nicht dieses gekünstelte Lächeln aufsetzt und sagt, alles ist so toll, sondern er sagt, hey du, sei mir nicht böse, aber irgendwie kann ich dich nicht ab. Ich gehe mal woanders hin. Ja, aber am Ende wäre das eigentlich auch nur fair und auch zu seinen eigenen Gefühlen stehen und auch der anderen Person klipp und klar mitteilen, es muss nicht so verletzend sein, vielleicht kriegt man es ein bisschen neutraler hin, woran sie ist. Ansonsten hat man immer diese Situation geschaffen, dass man sich in so einer Blase bewegt, wo beide irgendwie ein Spiel spielen oder zumindest eine der beiden, ohne klar zu wissen, wo geht es mit dem anderen hin oder wo führt
das Ganze. Klar, das kostet auch Mut.
Ja, auf jeden Fall.
Die Wahrheit auszusprechen, auch wenn die eigene Lebensrealität ein Stück weit in der Form, wie man sie jetzt geschaffen hat, gefährdet ist. Das heißt, ich bin in einer Affäre mit einer Frau und die sagt, woran bin ich? Und man sagt, an mir. Und nicht, ja, ich weiß ganz genau, was du möchtest. Du möchtest wahrscheinlich eine Beziehung. Das kann ich dir aber im Moment nicht geben. Ich habe Lust, dich zu bimsen.
Genau.
Und natürlich kostet das Mut auch als Mann. Und darum sagen die meisten Männer, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und
deswegen sagen die meisten Männer, ich liebe dich.
Und die sagen das nicht nur, weil sie die Frau nicht verletzen wollen, weil das ist Bullshit. Die Frau verletzt du eigentlich viel mehr, wenn du ihr die Unwahrheit sagst, sondern weil sie den Status quo, diesen komfortablen, ich habe Bock auf Sex mit der Frau und auf einen warmen Körper meiner Seite, nicht aufgeben wollen. Ja. Und von wem kenne ich das am besten? Das weiß man auch nicht. Von mir vielleicht. Das waren 11 Punkte, wofür man Nüsse braucht. Eier, Eierstöcke oder ganz simpel Mut. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr euch selber gerade auf die Nüsse geht, jemand anderem oder vielleicht auch nur eine Nuss ganz privat für euch schält oder vielleicht auf unserer Tour seid und dort Nüsse einsammelt.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.